kann mich ja noch an meine Jugendzeit erinnern. Meine Eltern waren Gastarbeiter und Arbeiter, 6 Tage die Woche gearbeitet. Ich habe eigentlich viel aus dem Fußball mitgenommen. Disziplin, Pünktlichkeit, Teamorientierung, Lernen am Erfolg, Lernen am Misserfolg. So viele Sachen, die einen fürs Leben prägen und auch fürs Arbeitsleben prägen. Darüber wird viel zu wenig diskutiert, nach meiner Überzeugung.
Willkommen zu Folge 95 von ErstStimme. Am kommenden Freitag startet in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Zu diesem Anlass überlegen sich auch viele Vereine in Deutschland, wie sie das Event für sich nutzen und Mitglieder gewinnen können. Dass das gelingen kann, hat die Fußball-WM 2006 gezeigt. Der Amateurfußball hat es allerdings mit einer Reihe von Herausforderungen zu tun. Stichwort Mitgliederzahlen, Ehrenamt und Gewalt auf Fußballplätzen. Darüber und über noch mehr spricht in dieser Folge von ErstStimme Michael Scheppe mit dem Landtagsabgeordneten und Präsidenten des Fußballverbandes Mittelrhein, Christos Katsidis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ErstStimme. Mein Name ist Michael Scheppe und ich bin Redakteur beim Handelsblatt. Heute geht es bei uns im Podcast darum, wie zukunftsträchtig der Amateurfußball in Deutschland eigentlich aufgestellt ist. Ja, die Fußball-Europameisterschaft, die beginnt in wenigen Tagen und das im eigenen Land. Viele wünschen sich da eine Wiederholung des Sommermärchens von 2006. Bei der damaligen WM, ja auch bei uns in Deutschland, war die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Stimmung ähnlich, ich sag mal, schlecht wie jetzt. Und danach schwappte eine Welle der Begeisterung durch Deutschland und weit über das Land hinaus. Wir wollen in der heutigen Ausgabe von ErstStimme den Blick aber auf den Amateurfußball richten. Fußball, das ist die Vereinssportart mit den meisten Mitgliedern in Deutschland und sie gilt als wichtige Säule unserer Gesellschaft. Doch das Fundament bröckelt. Die Amateurfußballer, die klagen bundesweit über immer weniger Sportlerinnen und Sportler und immer weniger ehrenamtliche Helfer. Und dazu kommen immer mehr Gewaltattacken auf Fußballplätzen. Wie steht es also um die Zukunft des Amateurfußballs in Deutschland? Wie zukunftsfähig können die Profis von morgen sein? Schließlich werden die heute im Amateursport ausgebildet. Und wie lässt sich Gewalt auf Fußballplätzen verhindern? Das möchte ich mit Christos Katsidis besprechen. Im Hauptamt sitzt er im Düsseldorfer Landtag und darum soll es heute ja gehen. Im Ehrenamt ist er seit 2 Jahren Präsident des Fußballverbands Mittelrhein. Das ist die Dachorganisation von über 400.000 Mitgliedern in rund 1.100 Fußballvereinen. Und der Bereich, der erstreckt sich zwischen Aachen, Heinsberg und Gummersbach und den Kreisen Köln und Euskirchen. Und damit ist der Fußballverband Mittelrhein der 7. Landesverband im Deutschen Fußballbund. Schönen guten Tag, Herr Katsidis.
Schönen guten Tag, Herr Scheppe. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Und lassen Sie uns doch, bevor wir auf die Amateure kommen, einmal auf die Profis zu sprechen kommen. Und in Ihrem Verband lokal gehören da ja auch der 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen dazu. Der eine Verein, der ist gerade bedauernswerterweise aus meiner Sicht in die 2. Liga abgestiegen und ausgerechnet der Rivale hat das Double geholt. Wie endet denn die Profisaison für Sie? Mit einem weinenden oder mit einem lachenden Auge?
Ja, sowohl als auch. Sie haben es ja gerade schon dargestellt. Also in dem Jahr, wo Bayer Leverkusen endlich mal den Knoten durchschlägt und dann gleich das Double geholt mit einer ungeschlagenen Saison, 34 Spieltage in der Fußball-Bundesliga und im Abstieg des 1. FC Köln, das tut weh, das tut richtig weh. Aber ich muss gestehen, dass ich mich zumindest, was das weinende Auge angeht, auf die Derbys mit Fortuna Düsseldorf freue.
Das stimmt, die hätten das wahrscheinlich am liebsten vermeiden wollen, aber das ist ein anderes Thema. Und wenn wir schon beim Fußball sind, die Saison ist ja eigentlich vorbei, aber sie geht jetzt, um im Fußballsprech zu bleiben, in die Verlängerung mit der EM. Und oft profitieren nach so einem großen Turnier ja auch die Amateure. Fragen Sie mal beim Tennis nach und damals nach den erfolgreichen Auftritten von Boris Becker, aber auch letztens nach den großen Turnieren im Handball oder Basketball haben alle Jugendabteilungen doch von einem Zustrom berichtet. Welchen Effekt erhoffen Sie sich von der EM?
Also wir haben in den letzten Jahren gerade bei Großereignissen festgestellt, insbesondere wenn sie im eigenen Land stattfinden, dass auch wieder Kiddies in die Vereine strömen. Und genau davon gehen wir auch hier jetzt bei der Euro 2024 aus. Ich persönlich erhoffe mir sportlich zumindest, dass es ein besseres Sommermärchen wird als beim letzten Mal. Das heißt, dass die deutsche Nationalmannschaft besser abschneidet. Was unsere Vereine angeht, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass da auch wieder ein Zuwachs erfolgen wird. Sie haben eben die negative Entwicklung insgesamt bundesweit dargestellt. Da können wir nicht in der Form klagen, weil wir haben, wenn man insbesondere mal die letzten 10 Jahre betrachtet im Fußballverband Mittelrhein, einen Mitgliederzuwachs von 25%, Tendenz weiter steigend. Man muss natürlich differenzieren zwischen aktiven und passiven, aber wir haben in beiden Bereichen Zuwächse und insbesondere bei den jungen Mädels haben wir ganz überproportionale Zuwächse. Das große Problem, was wir haben, beziehungsweise was unsere Vereine haben, sind zwei Punkte. Einmal die Sportstätteninfrastruktur und einmal das ehrenamtliche Engagement. Das sind die beiden Knackpunkte. Deswegen ist es eine unserer Kernaufgaben, auch politische Lobbyarbeit zu machen, wo ich auf allen Ebenen unterwegs bin und versuche dann auch politisch die entscheidenden Amts- und Mandatsträger davon zu überzeugen, den Sport besser und mehr zu fördern und das Ehrenamt besser und mehr zu fördern.
Lassen Sie uns da gerne in den nächsten 30 Minuten im Detail drauf kommen. Ich habe noch eine Nachfrage zur EM. Wie wichtig ist denn das Abschneiden der DFB-Elf für den, ich sag mal, Jugendeffekt bei Ihnen im Verband? Ist es umso relevanter, je weiter die Elf kommt, oder ist das wurscht?
Also eine positive Euphorie und Erfolg wirken sich natürlich nochmal potenzierend aus. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Das haben wir in der Vergangenheit auch bei Einzelsportarten gesehen. Nehmen wir Tennis, Steffi Graf, Boris Becker, nehmen wir Motorsport, Michael Schumacher. Wenn man da Personen hat oder hier in dem Fall erfolgreiche Teams, dann potenziert sich da nochmal die Anhängerschaft. Mhm. Und ich glaube, da würden noch mehr junge Menschen in die Vereine strömen. Aber die Vereine müssen das leisten können. Und dann reden wir wieder über die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, Trainerinnen und Trainer. Und die Sportplatzkapazitäten in den Ballungsgebieten haben Vereine von uns jetzt schon Wartelisten, weil sie dem Ansturm nicht mehr gerecht werden können.
Ja, Sie sagen es, es gibt immer weniger ehrenamtliche Helfer, sei es in den Vereinsvorständen oder eben im Schiedsrichteramt. Und das Ehrenamt, das liest man zumindest in der Presse, es steckt in der Krise. Und ich glaube, das trifft den Fußball besonders, wenn man nämlich in die Zahlen guckt, zum Beispiel der Ehrenamtsatlas 2024, der hat gezeigt, dass sich die meisten Menschen, nämlich jeder Vierte, im Bereich Sport und Bewegung engagiert.
So ist das.
Ihr Verband, Herr Katsidis, der hat jetzt in einem Positionspapier mehr Anerkennung und Wertschätzung gefordert für das Ehrenamt. Klingt ziemlich wolkig. Was meinen Sie ganz konkret damit?
Also damit sind wir der erste Fußball-Landesverband in der Bundesrepublik Deutschland, der sich so klar und so konkret politisch positioniert hat. Mhm. Weil wir ganz klar für uns definiert haben, dass die politische Interessenvertretung eine unserer Kernaufgaben ist, einer unserer strategischen Schwerpunkte ist. Und wenn wir wollen, dass es unseren Vereinen besser geht, dann müssen wir auch gucken, wo wir an welchen Stellen das Ehrenamt attraktiver machen können. Und da sind nun mal auch viele politische Punkte mit dabei. Und ich mache es mal ganz konkret. Also angefangen bei einer Verankerung des Ehrenamtes im Grundgesetz, wenn der Bundespräsident und die Bundesregierung beim Ehrenamt von der Säule, vom Kern, vom Herz unserer Gesellschaft sprechen, dann muss sich das auch entsprechend widerspiegeln. Der Kern unserer Gesellschaft sind die Artikel 1 bis 20 im Grundgesetz. Aber Ehrenamt ist da nicht zu finden. Mhm. Und unsere Gesellschaft ist ohne Ehrenamt gar nicht denkbar. Und das ist nur ein symbolischer Punkt.
Aber würde das irgendwas verändern, wenn Ehrenamt im Grundgesetz stimmt? Also
ja,
klingt
auch
nett, aber bringt das Ihnen was im Verband? Es
hat eine symbolische Wirkung, aber mit Blick auch auf Artikel 12 Berufsfreiheit und dieses Spannungsverhältnis auch zur beruflichen Situation hat das schon auch eine Wirkung für Arbeitgeber. Das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Insofern neben der symbolischen Wirkung auch dieses Spannungsverhältnis wäre ganz, ganz wichtig aus unserer Sicht. Aber nochmal, viel wichtiger der symbolische Akt, dass die Bundesregierung auch damit mal zum Ausdruck bringt, wie wichtig ihr das Ehrenamt tatsächlich ist mit der Verankerung im Grundgesetz. Wenn man immer davon redet, dass es unverzichtbar ist für unsere Gesellschaft, genau wie die Freiheitsrechte unverzichtbar sind für unsere Gesellschaft. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher und konkreter Punkt. Ein zweiter Punkt ist ein Ehrenamtsticket. Es gibt Jobtickets, es gibt Sozialtickets für den ÖPNV.
Also auch finanzielle Anreize,
genau,
wollen Sie schaffen.
Ja. Auch finanzielle Anreize. Ein dritter Punkt, wenn wir bei finanziellen Anreizen sind, ist beispielsweise, dass wir konkret fordern, einen Rentenpunkt für durchgängig 10 Jahre ehrenamtliches Engagement. Sie haben gerade selber den Ehrenamtsatlas angesprochen. Mhm. Wenn man den Mindestlohn ansetzt beim Ehrenamt, dann hat das Ehrenamt alleine in Nordrhein-Westfalen für den Staat einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 19 Milliarden Euro.
Und da meinen Sie, könnte man mal einen Rentenpunkt investieren?
Also das sind Peanuts, das sind umgerechnet aktuell 37 Euro im Monat. Also das tut, glaube ich, dem Staat nicht so weh, wie wenn alles das, was im Ehrenamt geleistet wird, hauptamtlich durchgeführt werden müsste. Gerade in den Bereichen Soziales, Integration, denn davon leisten unsere Vereine viel.
Wie zuversichtlich sind Sie denn? Ich meine, die Forderungen sind ehrenwert und kann ich selber als einer, der im Tischtennisverein im Vorstand ist, gut nachvollziehen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das auch wirklich in ein Gesetz kommt, dass es wirklich auch übertragen wird, oder bleibt es ein schönes Positionspapier am Ende?
Also es soll kein schönes Positionspapier bleiben. Ich bin sehr hartnäckig und durch meine politischen Aktivitäten weiß ich auch, dass manche Dinge lange dauern können. Mhm. Aber hier geht es nicht nur um 90 Minuten, sondern auch gegebenenfalls um 120 oder mehr Minuten. Wir werden dranbleiben, was die Umsetzung angeht. Wir haben ja noch andere Punkte da drin. Das zeichnet sich aber ab, dass es dafür zumindest auch politische Unterstützung gibt.
Meinen Sie zum Beispiel vergünstigtes Deutschland-Ticket? Das ist ja ein Punkt.
Nein, also wir haben zum Beispiel auch, was die Freibeträge angeht, im steuerrechtlichen Sinne, was Entbürokratie angeht, noch Punkte drin. Da weiß ich aus den politischen Debatten, dass sich da zumindest auch auf der Bundesebene einiges bewegt.
Also Übungsleiter und Ehrenamtspauschalen,
genau,
die man ja über die Steuern
genau,
dann
ganz genau
bekommen kann.
Wir reden ja auch über Sportstättenförderung beispielsweise, Nachhaltigkeitsprogramme etc. pp. Also da gibt es Diskussionen, die laufen. Bei den harten Kernpunkten wie Ehrenamtsticket, Verankerung im Grundgesetz und Rentenpunkt, das sind Debatten, die müssen wahrscheinlich noch ein bisschen länger geführt werden, aber da bin ich gerne bereit zu.
Das, ich finde ja interessant, Ihre beiden Positionen, einmal als Chef eben des Fußballverbandes Mittelrhein und dann eben als Landtagsabgeordneter in Düsseldorf. Gibt es da Interessenskonflikte schon mal oder können Sie sogar versuchen, für sich selbst zu lobbyieren?
Also Interessenskonflikte gibt es nicht, weil wenn es im Landtag oder eher im Sportausschuss, wo ich ja auch sitze vom Landtag, zu Entscheidungen kommen sollte, die mich als Verbandspräsidenten betreffen würde, dann würde ich mich nicht an einer Abstimmung beteiligen. Okay. Also insofern gibt es da keinen Interessenskonflikt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass ich natürlich, ich sag mal, die Lobbyarbeit für den Verband im Landtag machen kann und durch meine politischen Aktivitäten machen kann und das Ehrenamt stärken kann, mich dafür einsetzen kann. Also es ist nach meinen jetzigen Erfahrungen der letzten 2,5 Jahre eine Win-Win-Situation in beide Richtungen. Der Verband profitiert von meinen Netzwerken, von meinen Möglichkeiten auch, ich sag mal, direkt Gespräche zu führen. Und umgekehrt als Abgeordneter ist es für mich natürlich auch gerade wichtig aus dem Basisbereich. Wir machen jeden Monat Vereinsdialoge. Ich bin viel auf den Amateurplätzen unterwegs. Auch gerade bei den Themen, die Sie angesprochen haben, über die wir gleich noch reden. Hass, Hetze und Gewalt auf Sportplätzen auch einiges umgekehrt noch mitzunehmen. Also das ist schon eine gute Konstellation.
Wir haben jetzt sehr global über das Thema ehrenamtliche Helfer gesprochen. Wie ist es denn konkret bei Ihnen im Verband? Ist es da, spüren Sie das, dass es schwieriger wird, in den Vorständen und auf den Plätzen Schiris zu finden? Oder ist das für Sie noch ein leichtes im Verband Mittelrhein?
Also bei unseren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern haben wir den Turnaround geschafft. Da geht es jetzt nach Jahren des Abwärtsschwungs jetzt endlich wieder aufwärts.
Wie haben Sie es gemacht?
Wir hatten ja im letzten Jahr das Jahr der Schiedsrichter, gemeinsam DFB und alle 21 Fußball-Landesverbände, wo wir das in den Fokus gestellt haben, wo das der strategische Schwerpunkt war, wo es Aktionen gegeben hat. Ausfluss daraus ist jetzt auch, dass wir da wirklich positiv jetzt rauskommen und wieder spüren aktuell, wenn es auch erstmal kleine Schritte sind, dass es wieder bergauf geht. Und das wollen wir jetzt auch genau fortsetzen. Aber ansonsten sind bei jedem Vereinsdialog und überall, wo ich unterwegs bin, zwei Punkte immer Themen. Das, was ich schon angesprochen hatte, Sportstätteninfrastruktur und ehrenamtliches Engagement. Also auch die Vereine merken, dass es sehr, sehr schwierig wird, Menschen für die Vereinsarbeit zu gewinnen. Und deswegen müssen wir auch uns dafür einsetzen, dass ehrenamtliche Arbeit attraktiver wird oder ehrenamtliches Engagement attraktiver wird. Mit Entbürokratisierung, mit dem, was wir als Verband leisten können von den Rahmenbedingungen. Und das ist unser Anspruch und da versuchen wir dran zu arbeiten.
Lassen Sie uns von den ehrenamtlichen Helfern doch nochmal zu den Sportlerinnen und Sportlern kommen. Sie haben erzählt, Sie haben da eine positive Tendenz in den letzten Jahren. Ich kann Ihnen aus meiner Heimat berichten, ich komme aus dem Sauerland. Früher, vor 20 Jahren, da hatte noch jeder noch so kleine Ort seine eigene Jugendmannschaft. Heute müssen sich 3, 4, 5 Orte zusammenschließen, überhaupt noch eine in der Spielgemeinschaft eben eine Elf zusammen zu bekommen. Und es scheint mir zumindest, wenn man mal die DFB-Zahlen anschaut, habe ich gefunden, zwischen 2009 und 2019 hat der DFB fast 20% seiner Nachwuchsmannschaften verloren und dann kam auch noch Corona dazu. Stelle ich mir die Frage, warum hat die heutige Jugend keinen Bock mehr auf Fußball?
Ich weiß nicht, ob die heutige Jugend keinen Bock mehr auf Fußball hat insgesamt. Wir leben in einer veränderten Gesellschaft. Was wir sowohl im Verband, aber auch politisch feststellen, ist, dass das Engagement von jungen Menschen im Hinblick darauf, sich auch verbindlich zu binden, mit, auch wenn ich jetzt mal an meine Zeit zurückdenke, Dienstags, Donnerstags, Freitags Training, Sonntags spielen, Feiertage waren oft kaputt, Ostern waren Fußballturniere etc. Heute haben wir eine andere Mentalität. Also diese Verbindlichkeit mit diesen Verpflichtungen besteht zumindest nicht mehr in dem ausgeprägten Maße, wie das früher der Fall gewesen ist. Obwohl wir positive Mitgliedszahlen haben, haben wir tatsächlich bei den Vereinen und Mannschaften rückläufige Zahlen, auch über den 10-Jahres-Zeitraum betrachtet. Wir haben ja jetzt die neuen Kinderspielformen im U7, U9 und U11-Bereich. Da wird sich einiges verändern.
Kürzere Spielzeiten oder was sind
kürzere
die?
Kürzere Spielzeiten, genau. Kleinere Mannschaften, 2 gegen 2, 3 gegen 3, ja. Auf kleine Tore.
Um darauf zu reagieren zu können.
Ne? Genau, aber auch um mehr Talente für die Zukunft zu entwickeln, okay. Weil dieses Bolzen auf den Sportplätzen oder auf den Bolzplätzen außerhalb der Sportplätze, wie das früher der Fall war, gibt es ja auch nicht mehr. Ich war ja, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, nach der Schule nach Hause. Und da war die Schule ja mittags noch zu Ende.
Genau. Hausaufgaben und auf dem Platz.
Ne, Hausaufgaben habe ich weniger gemacht. Eher gegessen und dann raus auf den Fußballplatz. Und dann mit den Freunden gekickt bis abends und abends zum Training gegangen. Also das war eigentlich oft mein Tagesablauf. In
das ganz heißt, heute haben die Kids keine Zeit mehr für Fußball?
Genau.
Also Ganztagsschule zum Beispiel?
Ganztagsschule.
Ist das ein Grund, ja?
Weniger Zeit, mehr Stress, mehr Druck in der Schule, was auch Noten etc. angeht, was das Berufsleben angeht, da hat sich einiges verändert und da müssen wir halt drauf reagieren. Mit den Kinderspielformen ist da drauf schon reagiert worden, die jetzt in der kommenden Saison verpflichtend gelten, dann überall umgesetzt werden. Wir wollen natürlich gucken und das sind auch die Erfahrungen, die wir haben, was die ländlichen Bereiche angeht. Ich war gerade bei einem Vereinsjubiläum in Bad Münstereifel, da haben sich drei Vereine in der Jugend zusammengeschlossen zu einer Spielgemeinschaft und haben jetzt die drei Vereine zusammen in jeder Altersklasse eine Mannschaft im Jugendbereich.
Würden Sie also sagen, es ist ein Unterschied zwischen ländlichen und städtischen Regionen?
Ja, absolut. Das stellen wir fest. Gerade in den städtischen Ballungsgebieten sieht es genau umgekehrt teilweise aus, weil da ja auch immer mehr Wohngebiete erschlossen werden. Alles drängt in die Ballungsgebiete, weshalb wir da ja auch so einen Wohnungsdruck haben. Die Städte und Kommunen denken aber selten bis gar nicht Sportplätze mit bei der städtebaulichen Entwicklung. Ein Riesenproblem. Mhm. Und deswegen müssen Kinder in den Ballungsgebieten abgewiesen werden, weil die Vereine es nicht leisten können von den Sportplatzkapazitäten.
Das heißt, in den Städten gibt es zu viel und in den ländlichen Regionen zu wenig Spieler für die Vereine.
So ist das. Und wir können die Kiddies ja nicht in den ländlichen Bereich schicken,
das stimmt,
aus den Ballungsgebieten.
Das stimmt. Sie haben jetzt über gesellschaftliche, ich sag mal, Trends gesprochen. Machen auch die Vereine was falsch bei der Nachwuchsgewinnung?
Also was wir insgesamt im Fußball oder was im Fußball viel, viel mehr in die Köpfe rein muss, ist, dass das ehrenamtliche Engagement nicht mehr so selbstverständlich ist, wie das früher der Fall war und dass man auch aktiver für das Ehrenamt werben muss. Das ist noch nicht überall angekommen. Deswegen, wenn wir bei den Vereinsdialogen unterwegs sind, werben wir auch immer dafür, dass die Vereine eine aktive Werbearbeit machen oder eine aktive Marketingarbeit machen. Sprich, dass die Flyer von sich haben, dass die Flyer verteilen, dass die in Neubaugebieten auch mal Flyer verteilen, wo Menschen hinziehen, damit die Vereine bekannt werden, dass die Social-Media-Arbeit machen. Das machen viele, viele, viele Vereine ganz gut, aber ist noch nicht bei allen angekommen. Aber diese Selbstverständlichkeit, dass man sich ehrenamtliche Menschen aussuchen kann, die vor der Türe stehen, die ist vorbei. Und deswegen stellen wir uns auch strategisch im Fußballverband Mittelrhein neu auf, jetzt auch mit ich sag mal zukünftig einem Verantwortlichen im Präsidium für Personal, um da auch drauf zu reagieren und noch mehr zu machen.
Sie sind ja damals vor 2-2,5 Jahren angetreten, wenn ich das richtig gelesen habe, um den Amateurfußball gerade auch im Jugendbereich weiterzuentwickeln. Was sollten denn die Vereine tun, um mehr Jungs und Mädels wieder zu bekommen? Sie haben schon eben die kürzeren Spielformen angesprochen. Was sind denn die 1, 2, 3 wichtigsten Punkte darüber hinaus, um die Kids eben vom Computer, vom Handy wieder auf den Sportplatz zu holen?
Ja, es ist ja nicht ganz einfach, auch für die Vereine nicht ganz einfach. Also ein Kernpunkt muss sein, die Eltern ja auch mal zu erreichen. Ein zweiter Punkt ist auch stärkere Kooperation mit Schulen. Sofern die Schulen bereit dazu sind, auch das ist nicht überall der Fall, aber auch da könnte man einiges machen. Es wäre im Übrigen auch nach meiner Überzeugung eine Entlastung für Schulen, wenn sie Vereine mehr einbinden würden bei Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften, am Nachmittag Sport zu machen, da Übungsleiter mit einzusetzen. Das wäre so eine Win-Win-Situation, was man auch machen könnte. Und das ist auch eine politische Forderung von uns aus dem Positionspapier beispielsweise. Da fordern wir von der Politik i-Dötzchen-Förderprogramme. Dass also,
für die ganz Kleinen, ja.
Ja, genau. Dass, wenn Kinder eingeschult werden, die ein Jahr Vereinsmitgliedschaft bezahlt bekommen, staatlich. Wenn die einmal im Verein sind, wenn die Freunde gefunden haben, dann bleiben die meisten auch
gerade
dabei.
So viel, ja.
Dann ist das, ich will nicht sagen, so ein Anfüttern. Aber ich glaube, das wäre eine gute Maßnahme, um einmal die Vereine zu stärken, aber daraus dann auch wieder vielleicht mit den Eltern Menschen zu bekommen, die sich auch ehrenamtlich engagieren. Aber die Eltern sind auch schwierig, was das ehrenamtliche Engagement angeht. Da müssen wir Anreize setzen, das versuchen wir mit, die kriegen ja Ausstattungen dann auch gegebenenfalls von Vereinen, die kriegen Lehrgänge bezahlt, die man auch beruflich nutzen kann. Mhm. Und das sind Punkte, wo wir Einflussmöglichkeiten haben und wo wir auch versuchen, das zu tun, was möglich ist.
Mhm. Sie haben es eben 2-3 Mal angesprochen und auch in Ihrem Positionspapier sprechen Sie von einem, wie es so schön heißt, Sanierungsprogramm für Sportstätten. Ganz klar, viele Hallen und Sportplätze, die sind in die Jahre gekommen. Die Frage ist, woher soll das Geld kommen? Das muss ich Ihnen nicht sagen. Die Kassen vieler Kommunen sind klamm, Sportplätze sind teuer. Wie sollen die, ja, ich sag mal, Sportplätze zukunftsfit gemacht werden?
Also, wenn Städte und Kommunen, die in den überwiegenden Fällen Eigentümer der Anlagen sind, nicht in der Lage sind, ihr Eigentum zu sanieren und zu modernisieren, dann müssen sie es verkaufen an Private. Es gibt auch Vereine, die Anlagen übernehmen wollen, aber oft nicht zum Zuge kommen. Da habe ich konkrete Fälle erlebt, wo sich auch Städte weigern, dann das Eigentum abzugeben, aber selbst auch nicht in der Lage sind zu sanieren und zu modernisieren.
Also bleibst du beim Status quo dann. Ja.
So, und das kann es nicht sein, dass dann Anlagen verwahrlosen. Im Übrigen viele Schulen, bauliche Katastrophalzustände. Und dann muss man entweder Private Partner Public Chip machen, also mit Investoren gemeinsam agieren und Verträge schließen oder aber komplett privatisieren. Und wenn man es im Eigentum behalten möchte, dann hat man auch eine Pflicht zu sanieren und zu modernisieren. Und das müssen die Städte und Kommunen dann tun. Mhm. Und investive Mittel sind ja auch möglich, das weiß ich auch aus meiner kommunalpolitischen Zeit. Mhm. Es müssen nur die entsprechenden Entscheidungen von den Mandatsträgern getroffen werden.
Würden Sie sagen, das ist das größte Problem mit den Sportstätten? Im Vergleich zu den ehrenamtlichen, fehlenden ehrenamtlichen Helfern und die Knappheit der Jugend?
Ich würde sagen, beides ist schon gleichrangig. Da ist jetzt nicht das eine Problem größer als das andere. Mhm. Es ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben eben die Jugendsituation auf dem Land angesprochen, die Jugendsituation in den Ballungsgebieten. Also im ländlichen Bereich sind die Sportanlagen auch meistens besser im Schutz, in Schuss. Wenn sie im Privateigentum sind, sind sowieso meistens in sehr gutem Schuss, wenn die Vereine Eigentümer sind. Da sieht man schon große Unterschiede und da versuchen wir auch weiter darauf hinzuwirken. Also da muss aber auch ein Umdenkprozess in der Kommunalpolitik stattfinden. Also man kann nicht sagen, wir haben kein Geld dafür, dann privatisieren oder gemeinsame Verträge mit Privaten machen, Investoren, dass dann halt eine Sanierung stattfindet. Nochmal, die Schulen sind genauso katastrophal teilweise und das finde ich schon besorgniserregend. Da muss was getan werden.
Jetzt haben Sie schon interessante Lösungsvorschläge, wie ich finde, präsentiert. Wenn wir also nochmal zusammenfassen, haben wir oftmals weniger Kinder, in vielen Fällen weniger Helfer und baufällige Sportstätten, wenn ich das vielleicht auch etwas übertrieben sagen darf. Und ich habe es ja gesagt, am Anfang zumindest der Amateurfußball von heute, der bildet die Profis von morgen aus. Stelle ich mir die Frage, die Infrastruktur, die wir haben, die Helfer, die wir haben, ist die noch gut genug, und um in 10, 15, 20 Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben, vielleicht auch auf Ebene der DFB-11 gegen andere internationale Verbände?
Also wir haben ja gerade auch umstrukturiert und wir hatten ja auch im letzten Jahr haben wir über die U19-Jugendbundesliga diskutiert in den Präsidentenrunden und da Veränderungen vorgenommen. Also der DFB ist schon auf dem Weg, zukunftsorientiert ausgerichtet zu sein. Die neuen Kinderspielformen habe ich eben angesprochen, die jetzt verbindlich eingeführt werden zur Saison 24/25. Da ist man bemüht, das zu tun, was machbar ist. Und da muss man auf einen Punkt aber mindestens mal hinweisen. Die Strukturen, die sind anders als in anderen Ländern. Also in vielen anderen Ländern sind die Fußballstrukturen, aber auch die Staatsstrukturen zentraler ausgerichtet. Bei uns föderal ausgerichtet, auch natürlich im Fußball. Wenn man 21 Fußball-Landesverbände hat, 5 Regionalverbände hat, dann sind Entscheidungen schon mal ein bisschen schwieriger, als wenn man weitaus weniger Verbände hätte. Mhm. Das ist ein Punkt, über den sicherlich in der Zukunft diskutiert werden muss, ob das noch zeitgemäß ist.
Das heißt, Sie würden lieber mit Ihren benachbarten Landesverbänden fusionieren und Ihren Posten abgeben, damit weniger Entscheidungsträger
Wir müssen mindestens mal die Diskussion führen und dann darüber diskutieren, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Das ist ein Punkt, den man mindestens mal im Auge haben muss, neben allem anderen, was man tut. Aber inhaltlich hat man schon einiges verändert. Ich glaube, die Kinderspielform, wenn zukunftsorientiert, auch eine, sag mal, mehr Potenzial hervorbringen, gerade vor dem Hintergrund, dass halt nicht mehr viel auf den Bolzplätzen stattfindet, beziehungsweise es in den Ballungsgebieten eigentlich kaum noch Bolzplätze gibt, anders als das früher der Fall war. Das ist eine richtig gute Sache. Aber es geht ja nicht nur darum, Nachwuchs für die Nationalmannschaften zu generieren. Der Fußball hat eine gesellschaftliche Wirkung und die ist mindestens gleichrangig, wenn nicht sogar noch wichtiger, gerade in den Ballungsgebieten, wo auch Vereine von uns ganz klar sagen, Fußball nutzen wir dazu, um Kinder von der Straße runterzuholen, um denen Strukturen zu geben, um denen feste Abläufe zu geben, um die fürs Leben vorzubereiten. Und ich kann mich ja noch an meine Jugendzeit erinnern, meine Eltern waren Gastarbeiter und Arbeiter, haben 6 Tage die Woche gearbeitet. Ich habe eigentlich viel aus dem Fußball mitgenommen.
Das heißt, Ihnen hat der Fußball auch geholfen?
Ja, Disziplin, Pünktlichkeit, Teamorientierung, Lernen am Erfolg, Lernen am Misserfolg. So viele Sachen, die einen fürs Leben prägen und auch fürs Arbeitsleben prägen. Und darüber wird viel zu wenig diskutiert, nach meiner Überzeugung.
Das heißt, Sie sind optimistisch, wir sind gut aufgestellt für die Zukunft.
Wir sind gut aufgestellt, wir erleben einen Zuwachs bei uns im Fußballverband Mittelrhein. Wir stellen uns aber trotzdem gerade auch neu auf. Wir haben gerade im Hauptamt auch neue Strukturen implementiert. Wir werden jetzt im Ehrenamt auch noch die Strukturen im Präsidium verändern, stellen uns da neu auf. Wir nehmen die Handlungsfelder, die für uns Kernaufgaben sind, in den Fokus. Politische Lobbyarbeit, Talentförderung, Qualifizierung, Bildung, den Bereich auch und die gesellschaftliche Verantwortung.
Wenn wir jetzt schon über die Amateurebene und die Profiebene gesprochen haben, wenn ich mich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis umhöre, da gibt es immer mehr Leute, die sagen, na, Fußball, das ist nur noch Kommerz, das schaue ich mir nicht mehr an. Gleichzeitig bröckelt so ein bisschen die Basis des Profisports, weil eben Helfer fehlen, weil Sportlerinnen und Sportler manchmal knapp sind. Sehen Sie da auch irgendwie so eine zunehmende Spannung zwischen den Profis und den Amateuren? Weil eigentlich müssen die auch zusammen arbeiten und sind voneinander abhängig. Aber ich gefühlt driftet das so ein bisschen alles auseinander.
So ist das und ich würde das 1:1 unterschreiben, was Sie gerade sagen. Das gefühlte Auseinanderdriften und vielleicht auch das mediale Auseinanderdriften. Alle sehen natürlich immer nur das, was da vielleicht auch an Geldern im Umlauf sein soll, auch bei den Gehältern und wie viel die FIFA einnimmt, wie viel die UEFA einnimmt, wie viel die Vereine investieren oder auch einnehmen, was die in Spieler investieren, was die für Gehälter zahlen. Man muss das aber schon ein bisschen differenzierter sehen. Also die Profiklubs, die tun auch einiges für die Amateurverbände und Amateurvereine. Also gerade bei uns, da kann ich ja nur für die Vereine in dem Profibereich sprechen und das ist nicht nur Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln aus dem Profibereich, sondern der Profibereich, da gehört ja auch die dritte Liga noch mit dazu. Genau. Da haben wir jetzt Alemannia Aachen und Viktoria Köln. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Am 5. September wird es auch bundesweit einmalig bei uns im Verband das erste Benefits-Blitz-Turnier geben. Wir wollen nämlich gerade auf die Probleme aufmerksam machen, ehrenamtliches Engagement und Sportstätteninfrastruktur. Und es werden 6 Vereine teilnehmen. Das ist der Bonner SC, das ist 1. FC Düren, das ist Fortuna Köln, das ist Viktoria Köln, das ist Alemannia Aachen und das ist der 1. FC Köln. Und die werden alle mit ihren ersten Mannschaften teilnehmen. Also auch mit den Profi, genau. Also auch der FC mit den Profimannschaften. Und die waren alle sofort bereit, bei so einer guten Sache mitzumachen und die Kinder- und Jugendarbeit zu stärken. Das Turnier wird stattfinden unter dem Motto gemeinsam, stark, sozial für eine sportliche Zukunft unserer Kinder. Und auch da sieht man neben allem anderen, was die machen, im Sinne von auch Unterstützung mit Trainerinnen und Trainern, mit Geldern, mit Spenden etc. pp. Da tun also unsere Profi-Clubs sehr, sehr viel. Das wird aber wenig bis gar nicht kommuniziert. Und deswegen muss man das schon differenzierter sehen. Und es gibt da ein richtig gutes Miteinander mit den Profi-Clubs.
Das heißt, Sie sehen in Ihrer Basis, da bekommen Sie ja jeden Tag mit die Stimmung, eine andere Wahrnehmung der Profis, als das vielleicht medial vermittelt wird? Höre ich so ein bisschen raus zumindest?
Ja, also mit dem Profiverein. Ne? Die tun natürlich das, was sie tun können, wie jetzt auch, dass sie mit ihren Profimannschaften teilnehmen. Wenn man jetzt über die einzelnen Profis spricht, wird es ein bisschen schwieriger, weil die ihre festen Tagesabläufe etc. haben. Aber auch da, finde ich, sind ja die Vereine und die Vereinsvorstände in der Verpflichtung und unsere sind da wirklich sehr, sehr zugänglich und machen im sozialen Bereich sehr viel. Es gibt ja auch Ehrenamtspreise, die von den Vereinen ausgeschrieben werden. Der FC hat eine Sozialstiftung beispielsweise, andere Vereine auch. Also da wird viel, viel getan. Es wird nur nicht kommuniziert oder es wird nicht darüber berichtet. Und deswegen muss man das wirklich differenziert sehen. Im Profifußball geht es nicht nur um Kommerz und Geld, sondern die haben schon klar vor Augen, was ihr gesellschaftlicher auch Auftrag und ihre gesellschaftliche Verpflichtung für die Amateurvereine sind.
Hm. Nun gibt es ja Punkte und Vorkommnisse, wo der Fußball dann schnell zur Nebensache wird, auch im Amateurbereich. Der DFB, der gibt regelmäßig Statistiken raus. In der Saison 22/23 gab es über 6.200 Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle. Im Jahr davor waren es 5.800 und davor waren es noch weniger. Auch die Zahl der Spielabbrüche, die damit zusammenhängen, ist gestiegen. Herr Katsidis, Sie sind Innenpolitiker und waren ja auch Polizist viele Jahre in Ihrem Leben. Wie viel Sorge macht Ihnen diese Entwicklung?
Also im Fußball macht mir diese Entwicklung keine große Sorge, weil wir in der Gesellschaft eine viel schlimmere Entwicklung in den Bereichen haben. Also wenn Sie sich anschauen, aktuell zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen, häusliche Gewalten sind auf einem 10-Jahres-Hoch. Körperverletzungsdelikte sind auf einem 10-Jahres-Hoch. Angriffe gegen unsere Staatsdiener sind auf einem 10-Jahres-Hoch. Und da sind die prozentualen Zuwachsraten weitaus höher als im Fußball. Und Sie haben gerade die Zahlen angesprochen, aber Sie müssen ja daneben stellen, die mehr als 1 Million Spiele. Mhm. Und wenn wir über Hass, Hetze und Gewalt auf Sportplätzen reden, dann reden wir über einen prozentualen Anteil von 0,01% circa. Und das ist im Verhältnis zur Gesellschaft viel, viel niedriger und viel, viel geringer. Trotzdem.
Das heißt, wir brauchen nicht drüber reden.
Natürlich müssen wir drüber reden. Also was mir überhaupt nicht gefällt, ist oder sind die Umgangsformen auf den Sportplätzen. Das fängt ja mit Kleinigkeiten an und da müssen wir alle dran arbeiten. Beleidigungen, Schiedsrichter, die man permanent angeht, wenn sie vermeintlich falsche Entscheidungen treffen. Es gibt ja immer alle. Ja,
da bleibt es nicht mehr bei Worten.
Da bleibt es auch nicht mehr bei Worten, das ist so. Aber da sind auch unsere Vereine in der Verpflichtung, für entsprechende Umgangsformen auf den Plätzen zu sorgen. Mhm. Also wir müssen von diesem problematischen Bild des Fußballs wegkommen. Und ich verstehe auch nicht, dass auch permanent, ich sag mal, solche Dinge normal sind, zumindest unter Fans, dass man andere auspfeifen muss, dass man dieses Negativ-Campaigning permanent machen muss. Mhm. Also kein Heimspiel findet ohne eine gegnerische Mannschaft statt. Also da muss man den Gegner nicht auspfeifen. Man kann fair sein, wie in allen anderen Sportarten auch. Man kann die eigene Mannschaft positiv unterstützen und von mir aus bei der anderen Mannschaft ruhig sein zum Beispiel. Das würde ich mir zum Beispiel wünschen, auch auf Sportplätzen. Man muss die Schiedsrichter nicht auspfeifen, beleidigen oder auch tätlich angreifen. Also selbst wenn sie Fehler machen. Ich habe noch nicht erlebt, außer vielleicht in Südamerika, dass man eigene Spieler tätlich angreift, wenn sie Fehler machen auf dem Platz. Aber da ist man irgendwie auch als Fan, geht man immer so drüber hinweg. Bei den Schiedsrichtern, die werden immer angefeindet. Also das finde ich auch nicht richtig.
Kam es
auch
zu Gewalttaten mit Verletzungen und manche sind auch gestorben.
Genau. Und also ich würde mir wünschen, dass wir da zu einer anderen Umgangsform, zu einer anderen Fankultur kommen auf den Sportplätzen. Ich spreche gerne davon, dass ich mir zukünftig mal einen Gentleman-Fußball wünsche und nicht so einen Fußball, der eher so ein asoziales Bild vermittelt.
Vorbildsfunktion des Fußballs.
Ne? Man kann respektvoll miteinander umgehen, man kann wertschätzend miteinander umgehen. Was ich jetzt sehr gut fand beim Champions League-Finale, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen hatten, als direkt am Anfang diese Flitzer unterwegs gewesen sind und der eine dann zurück auf die Tribüne gegangen ist, wo der im Prinzip von anderen Zuschauern angemacht worden ist, im Sinne von lass den Scheiß sein, genau. Und das war Bullshit und genau das wünsche ich mir, dass wir eine positive Fankultur haben und dass sich alle Spieler, Spielerinnen, Trainer, Trainerinnen, Vereinsvorstände, Fans für eine positive Kultur auf den Sportplätzen und einen wertschätzenden und respektvollen Umgang einsetzen und alle runterschmeißen, die sich nicht so verhalten.
Was machen Sie in Ihrem Verband ganz konkret, um dieses Thema anzugehen?
Also wir haben jetzt aktuell, wird beim DFB auch neu eingeführt, das sogenannte Stoppkonzept, wo der Schiedsrichter und die Schiedsrichterin jetzt auch zukünftig die Möglichkeit haben, Spiele zu unterbrechen. Mhm. Wenn es zu Tumulten kommt beispielsweise, es gibt Fortbildungslehrgänge, was die Sensibilisierung angeht, auch deeskalative Wirkungen zum Beispiel auch. Wir machen ja schon lange Statistiken, die wollen wir jetzt vertiefen und noch ein bisschen ausweiten, weil da auch noch nicht überall klar ist, was jetzt auch die Hintergründe und die Ursachen sind. Wir haben in der Rechts- und Verfahrensordnung schon Dinge verändert, was die Strafen beispielsweise auch angeht. Also es gibt auch beim DFB eine Arbeitsgruppe zum Thema Gewalt. Es gibt beim DFB auch eine Arbeitsgruppe Fan und Fankulturen. Da wird einiges gemacht und wir versuchen auch unseren Teil dazu beizutragen, im Hinblick darauf die Vereine zu sensibilisieren, auch für das Thema. Es ist natürlich auch schwierig, wenn ehrenamtlich tätige Menschen jetzt auf einem Sportplatz sind und dann sich vielleicht damit jemandem auseinandersetzen müssen, der irgendwie Hass, Hetze und Gewalt auslebt.
Das motiviert
da hat man
nicht.
Natürlich auch Angst, ja. Da hat man natürlich auch Angst, verständlicherweise. Aber da müssen wir hinkommen. Entscheidend ist auch, dass das Hausrecht viel konsequenter ausgenutzt wird, dass Leute runterfliegen. Mhm. Entscheidend sind aber auch die Strafen bei den Sportgerichten. Die müssen auch wirklich Symbolwirkung haben und nachhaltig und
umgesetzt werden auch. Ja.
So ist das, genau. Also ich habe auch, auch innenpolitisch, ich verstehe nicht, wenn jemand 6, 7, 8, 9 Straftaten begeht, dass der draußen noch frei rumläuft. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Aber.
Ja, genau, das passiert aber. Aber dann darf man sich auch nicht über Staatsverdrossenheit oder Politikverdrossenheit wundern, wenn es da keine Konsequenz gibt. Und dann darf auch Politik nicht einfordern, Fußball muss mehr tun gegen Hass, Hetze und Gewalt, wenn sie selbst nicht in der Lage sind, was zu tun. Ich überspitze das mal in aller Deutlichkeit.
So ist es, ja.
So. Und politisch muss man auch mal überlegen, Beleidigungen und Körperverletzungsdelikte sind sogenannte Antrags- und Privatklagedelikte. Da hat der Staat gar kein Interesse an der Verfolgung an diesen Delikten. Wenn sie ein Opfer von einer Gewalttat sind, häusliche Gewalt, da kriegen sie nach 4 bis 6 oder 8 Wochen von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben, wo drin steht, es besteht kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung, wenn sie sich an den Schiedsmann um ihren Anspruch
dann
selbst
versandet es oft.
Was macht das mit Menschen, die Opfer einer Gewalttat geworden sind, wenn sie so ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft
kriegen
bekommen?
Kriegen sie noch einen drüber, nicht wahr? Mental
so,
zumindest.
Die sind hartnäckig gefährdet, auch irgendwann AfD zu wählen, weil sie eine Staats- und Politikverdrossenheit haben. Und das ist genauso ein Nährboden auch für Extremisten. Man kann nicht sagen, wir stellen uns hin, verurteilen Hass, Hetze und Gewalt, sondern wir müssen auch gucken, wo haben wir Probleme und diese Probleme müssen wir lösen. Und dann müssen auch da gegebenenfalls gesetzliche Änderungen vorgenommen werden.
Herr Katsidis, lassen Sie uns noch kurz in die Verlängerung gehen, 1-2 Minuten, weil ein Thema möchte ich noch mit Ihnen besprechen und das sind die Mädels und Frauen, die Fußball spielen, weil zumindest die DFB-Elf, aber ich glaube auch die Fußballprofis, also die Damen, die haben immer mehr Zuschauerinnen, aber auch immer mehr Zuschauer. Bekommt der Frauenfußball mittlerweile die Anerkennung, die er verdient, auch bei Ihnen im Verband oder würden Sie sagen, da sind wir immer noch hinterher?
Also mit Blick auch auf die Zuwachsraten, die wir haben im Mädelsbereich, ich hatte es eben schon mal rudimentär angesprochen, da haben wir die höchsten Zuwachsraten im U7-Bereich mit 88,8%.
Wahrscheinlich von einem geringen Niveau, ne?
Absolute Zahlen, na klar. Aber das zieht sich ja so durch, auch in den U9-Bereich und den U11-Bereich rein, bei den Schiedsrichterinnen ein Zuwachs von knapp 47%. Also man merkt gerade in den Ballungsgebieten, immer mehr junge Mädels wollen Fußball spielen, immer mehr junge Mädels identifizieren sich mit der Sportart auch. Daraus kann man ja auch wieder, ich sag mal, Menschen generieren, die sich ehrenamtlich engagieren, ist auch ein Riesenpotenzial in dem Bereich. Wir hatten jetzt 2-mal in Folge ein ausverkauftes DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln bei uns im Verband. Das ist eine richtig gute Sache mittlerweile. Auch da wird ja deutlich, dass es auf großes Interesse stößt. Also da ist viel passiert, da tut sich auch noch mehr. Es wird da keine hundertprozentige Gleichberechtigung geben, weil es immer Unterschiede geben wird.
Vor allem
aktuell,
bei der Bezahlung, ne?
Genau, aktuell geht es auch gar nicht. Im Hinblick darauf, auch wenn wir jetzt über Equal Pay beispielsweise reden, das kann ja nicht funktionieren, wenn die Einnahmen nicht die gleichen sind wie bei den Männern. Ja, da muss man auch mal an die Fernsehsender appellieren, da müssen die auch die gleichen Gelder zahlen wie beim Herrenfußball, das machen sie nicht, dann machen sie von den Einschaltquoten abhängig. Da müssen Sponsoren auch mal andere Summen bezahlen, um Equal Pay leisten zu können, sonst funktioniert es einfach nicht, ne? Also hat man viele Ebenen, auf denen man agiert und was tun muss, aber das wird sukzessive besser und das Umfeld ist da schon richtig gut und bei uns genießen Frauen wie Männer, Jungs wie Mädels alle den gleichen Stellenwert. Und
kommen genauso viele Zuschauer auch zu den Frauenspielen?
Im Amateurbereich nicht, nein. Okay. Und wo man auch noch ein bisschen dran arbeiten muss, ist den Vereinen auch klar zu machen, dass man auch für Frauen- oder Mädelsspiele Eintritt nehmen kann. Das machen auch nicht alle, weil sie noch so ein bisschen Hemmungen haben, Angst haben, Leute zu verschrecken damit. Aber ich glaube, wer das Spiel gucken muss oder gucken will, der zahlt auch dafür. Und das finde ich einfach nur fair und richtig.
Herr Katsidis, lassen Sie uns von den Frauen zu den Männern nochmal kommen und zur EM, die in wenigen Tagen beginnt. Glauben Sie, es wird ein Sommermärchen und die DFB 11 kommt über die Vorrunde hinaus?
Ja, ich würde mir sehr wünschen, dass sie nicht nur über die Vorrunde hinauskommt, sondern weiterkommt als beim letzten Sommermärchen. Aber sicher bin ich mir nicht. es wäre mein Wunsch, es wäre zumindest auch wichtig für die Stimmung im Land, dass sie möglichst weit kommen. Die Hoffnung habe ich aber, gehen wir mal von der Ukraine gestern Abend weg, bei dem Testspiel gegen die Niederlande und Frankreich war ja schon sehr, sehr krasser Unterschied im Gegensatz zu früheren Leistungen. Also da hat man zumindest gesehen, Potenzial ist da. Sie müssen es umsetzen auf dem Platz und das ist das Entscheidende. Und die Hoffnung habe ich. Ich würde es mir wünschen, dass Deutschland mindestens im Endspiel steht. Ob es dann für einen Titel reicht, ist eine andere Frage. Aber das wird die Turnierleistung zeigen, ob die jetzt fit sind oder ob sie geschlaucht sind von der Saison.
Ja, hoffen wir doch. Deutschland ist doch eine Turniermannschaft, so sagt man das. Doch.
So war das früher mal.
Ja, das stimmt.
Früher. Vielleicht kommen wir dahin zurück.
Ja, wir hoffen auf Besserung. Christos Katsidis war das, der Amateurfußballfunktionär und Landespolitiker hier bei uns im Podcast Erststimme. Herr Katsidis, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die Zukunft.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war Folge 95 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in 2 Wochen am 26. Juni. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.